Schreiben mit Viertel Dampfkraft. Theodor Fontane litt unter einer Depression, als er an seinem Meisterwerk Effi Briest schrieb. Die Krankheit wurde damals verkannt. Fraglich ist, ob sie heute diagnostiziert und optimal behandelt werden würde. Von Klaus Brat. Wenn von Theodor Fontane die Rede ist, kamen und kommen Leserinnen und Leser, Kolleginnen und Kritiker ins Schwärmen. »Ich lese den Alten jetzt wieder mit unglaublichem Genuss«, schrieb Thomas Mann. Peter Hertling würdigte Fontanes Alterswerk »Der Stechlin« als »das Buch meines Lebens« und Marcel Reich-Ranitzky nannte das ganze Werk schlicht »kolossal«. Den wohl bedeutendsten deutschsprachigen Romancier des 19. Jahrhunderts charakterisieren sein lässiger Ton, lächelnde Skepsis und wunderbare Selbstironie. Wie der Literaturkritiker Dennis Scheck einmal im WDR sagte, »Wenn ich am Boden bin, lese ich Theodor Fontane.« Und doch durchlebte dieser heiter wirkende und scheinbar so unbeschwert schreibende Mann eine tiefschwarze Zeit, war niedergeschlagen, freud- und antriebslos, seiner Familie und der Welt entrissen. Wie passt das zusammen? Und wie kam es dazu? Die Voraussetzungen sind günstig, um Theodor Fontanes schlimmste Lebens- und Schaffenskrise zu erkunden. Fontane war nicht nur hochproduktiv in unterschiedlichsten literarischen Genres. Er führte auch Tagebuch und schrieb Unmengen von Briefen, seine eigentliche Autobiografie, wie er sagt. Mehr noch, auch viele Dokumente aus dem engsten Umkreis sind erhalten. Depressives Erleben und Erkranken ist noch immer ein vielschichtiges Rätsel. Die Grundzüge der oft unterschätzten Krankheit sind bereits in der Bibel beschrieben. Sie betrifft Psyche und Körper gleichermaßen, verändert nicht nur ein Organ, sondern die ganze Person, das Selbst. Laut epidemiologischen Studien erkranken knapp 20% der erwachsenen Deutschen mindestens einmal im Leben an einer Depression. So erging es auch Fontane. An seinem Beispiel soll hinter die Fassade dieser Krankheit geblickt werden, um zu erkennen, wie brüchig auch eine außergewöhnliche Person sein kann und wie relativ unser klinisches Wissen heute noch ist. Denn depressives Geschehen ist immer hochindividuell. Es gibt nicht die Depression oder die depressive Person. Theodor Fontane soll der Erkrankung ein Gesicht geben, allerdings ein prominentes. Es hat einen besonderen Reiz, die Gesetze des menschlichen Seelenlebens an hervorragenden Individuen zu studieren, schrieb Freud einmal. Nicht gerade idyllisch klingt es, wenn der damals 69-jährige Fontane im Jahr 1889 seine Alltagsverfassung beschreibt. Man weiß doch auch, wie die Wochen aussehen. Wenn es 7x24 fette Stunden wären, alle triefend von Behagen und lachend vor Glück, ja, da ginge es. Aber Ärger, Sorge, Kränkungen, Schnupfen, dicker Kopf, Gesichtsreißen oder Asthma, diese haben doch meist den Löwenanteil. Solche Nöte und Klagen finden sich bei Fontane häufig. Dennoch, sein Lamento war gewöhnlich gut nachvollziehbar. Er hat sein gewaltiges Werk einem Leben mit vielen Umbrüchen, Berufswechseln, Krisen und Krankheiten abgetrotzt. Etwas anderes bahnt sich an, als im Winter 1891-1892 Fontanes Widerstandskraft merklich nachlässt. Er arbeitet ausgerechnet an Effi Briest, jenem Gesellschaftsroman, der zu seinem Meisterwerk werden wird. In dieser Zeit gesteht er sich ein, das Arbeiten mit Vierteldampfkraft wird Regel. Und auch der Vierteldampf versiegt schließlich. Als Fontane dann im März 1892 infolge einer Virusgrippe in tief deprimierter Stimmung ist, wie er schreibt, bleibt er monatelang resignativ und arbeitsunfähig. Auf Anraten des Hausarztes reist Fontane Ende Mai mit Frau und Tochter zur Kur ins Riesengebirge. Ein Fehler, wie sich herausstellen wird, denn ich wurde ganz elend, beinahe schlaflos, und so verbrachten wir 4 schlimme Monate an der sonst so schönen Stelle. So Fontanes Rückblick im Tagebuch. Briefe seiner Frau Emilie an die Familie bestätigen, wie schlecht es um den Erkrankten steht. Sie berichtet von Angstanfällen, Gemütsverstimmungen, Appetit und Schlaflosigkeit sodass sie am 7. Juli immer ernstlicher an eine Nervenheilanstalt denkt. »Ich fühle, ich bin euch zur Qual«, habe der inzwischen ganz abgemagerte Fontane gesagt. »Diesen klaren, verständigen Mann so zu sehen, ist herzzerreißend«, klagt Emilie am 21. Juli auch ihrem Sohn Friedrich, der Jahre später Fontanes Zustand als eine Art Dämmerzustand beschreibt. Apathisch, teilnahmslos gegen alles, was ihn umgab, was auch draußen in der Welt passieren mochte. Entschluss und antriebslos verhindert Fontane einen schon bekannt gegebenen Umzug aus Berlin. Wochenlang schläft auch die Korrespondenz vom selbsternannten Mann der langen Briefe ein. Und Frau und Tochter geraten an ihre Grenzen. Es ist nicht zu beschreiben, wie schwer es ist, mit dem armen Kranken zu leben. Die Tage, sowohl wie die Nächte, schreibt Emilia am 21. Juli freimütig. Erst nach Fontanes Rückkehr nach Berlin Mitte September flackern trotz freudloser Stimmung und Schwindelgefühlen zunehmend Zeichen von Besserung auf. Mehr Appetit, mehr Aktivitäten, vor allem schläft er nun besser. Und Ende Oktober schreibt er wieder. Auf Anregung des Hausarztes verfasst er den autobiografischen Roman »Meine Kinderjahre«. In der Zeit der Krise hatte Fontane viele haus- und fachärztliche Kontakte. Die Ärzte diagnostizierten im März eine Influenza, im April eine Morphiumvergiftung, im Mai einen Herzfehler, im Juni eine Neurasthenie und im August eine Gehirnanämie, aber auch einen auf 85 Jahre berechneten Korpus. So ein Zitat. Wie passen diese unterschiedlichsten Diagnosen zusammen? Sie ergeben Sinn nach heutigem Verständnis der Depression. Die Influenza löste Fontanes wohl schon latent schlummernde Erkrankung aus. Die Morphiumvergiftung war das Ergebnis eines stark überdosierten Behandlungsversuchs. Zudem entwickeln sich Depressionen gerade im Alter eher schleichend und werden dann oft von körperlichen Beschwerden und altersbedingtem Leistungsabbau verdeckt. So gesehen waren der diagnostizierte Herzfehler und die Gehirnanämie wohl komorbide, also gleichzeitig mit der Depression vorliegende Krankheitserscheinungen. Sie erschwerten die richtige Diagnose ebenso wie Fontanes ansonsten offenbar recht rüstiger Körper. Bleibt noch die Neurasthenie, die ein Arzt im Kurort diagnostizierte. Sie war eine Art Burnout des 19. Jahrhunderts. Weitgehend deckungsgleich in der Symptomatik, scheinbar epidemisch verbreitet und eines der wenigen gesellschaftlich akzeptierten psychischen Krankheitsbilder. Damit war sie eine Pathologie, mit der damals gerade kreative und sensible Menschen diagnostiziert wurden. So wird bei Fontane verkannt, dass sich hinter der Neurasthenie eine Depression verbirgt, wie auch heute Burnout zumindest Vorbote einer schweren Erkrankung sein kann. Um zu sterben, muss sich Herr F. erst eine andere Krankheit anschaffen, beschwichtigt oder bagatellisiert der Arzt damals, wie Emilie berichtet. Oder unterstellt er Fontane gar, simulant zu sein? Die Krankheitskategorie Depression gab es 1892 noch nicht. Ihr Verständnis und ihre Bezeichnung wandeln sich beständig. Um heute nach dem internationalen Klassifikationssystem ICD-11 eine Depression festzustellen, müssen mindestens 5 Symptome vorliegen, darunter Niedergeschlagenheit oder Interessenverlust bzw. Freudlosigkeit. Je nach Anzahl der Symptome, bei Fontane etwa Schlafstörungen, Appetitmangel und Insuffizienzgefühl und ihre Intensität, diagnostizieren Ärzte dann eine leichte, mittelgradige oder schwere depressive Episode. Genau besehen litt Fontane an einer rezidivierenden Depression. Wie bei rund 2/3 der betroffenen Menschen kehrte sie auch bei ihm wieder. »Ich bin wie nasses Stroh, die besten Zündhölzer wollen nicht recht helfen, es brennt nicht.« So poetisch fasste Fontane etwa 1858 die Gemütslage zusammen. Wie schwer leidend und behandlungsbedürftig er nun jeweils genau war, wäre im individuellen Gespräch mit Fontane selbst zu klären und nicht retrospektiv, basierend auf selektiven zeitgenössischen Quellen. Ohnehin enthalten psychiatrische Diagnosen Fallstricke. Sie sind keine ewigen Wahrheiten, sondern immer zeit- und kulturabhängig und subjektiv getönt. Je nach Wissen über Fontanes Person, seine Biografie, Neurobiologie, Gesellschaft, also auch je nach Fokus, Interesse und selektive Wahrnehmung des Diagnostikers erscheint der Kranke sehr unterschiedlich. Mal psychisch, mal physisch geschwächt oder auch als Simulant. Wie wichtig präzise, umfassende individuelle Diagnosen sind, ist somit offenkundig. Diagnosen können schaden, wenn der Betroffene gesund ist. Sie sind jedoch unentbehrlich, wenn jemand krankheitsbedingt leidet. Diagnoseziel ist, Leiden zu lindern oder zu heilen, egal ob in Therapie oder im Alltag. Und da selbst engste Vertraute Fontanes Zustand verkannten, wurde er fehlerhaft behandelt, wie wir heute wissen. Der Hausarzt riet zur gut gemeinten Erholungskur. Dabei kann gerade der Entzug routinemäßiger Pflichten die Depression noch verstärken. Auch Fontane empfand jeden Tag, an dem er nicht arbeiten könne, als vergeudet, wie er noch vor der Kur äußerte. Und die Diagnose der überlasteten Angehörigen? Sie tadelten den Kranken zeitweise als Quengelpeter und Egoist und als Hypochonder und vermengten somit Krankheit und Charakter. Unterschätzt wird auch oft die größte und auch geheimste Gefahr der Depression: ein möglicher Suizid. Von Fontane sind Todesgedanken überliefert. Glaubt man seinem jüngsten Sohn, hätten sich diese im Jahr 1892 zu einer Art Wahn gesteigert. Er müsse wie sein Vater um das 72. Lebensjahr herum sterben. Eigene Suizidgedanken Fontanes sind hingegen nicht dokumentiert. Und doch beschäftigte ihn das Thema Suizid intensiv. Zum einen ist Selbsttötung die weitaus häufigste Todesursache von Fontanes Hauptfiguren, stellt der Fontane-Forscher Paul Irving Anderson fest. Zum anderen fällt auf, dass sich Fontanes Tochter Martha 1917 womöglich das Leben nahm. Die Beweislage ist freilich umstritten. Dass heute laut seriösen Statistiken gerade auch ältere Männer, Künstler und Apotheker, das ist Fontanes erlernter Beruf, erschreckend oft Suizid begehen, ist ein weiteres Indiz. »Alles kommt auf die Beleuchtung an«, schrieb Fontane selbst. Er war ein Meister polyperspektivischer Erzähltechnik, der zudem auch heikle Themen virtuos in der Schwebe halten konnte, wie im Altersgedicht »Ausgang«. Immer enger, leise, leise ziehen sich die Lebenskreise, schwindet hin, was prahlt und prunkt, schwindet hoffen, hassen, lieben und ist nichts in Sicht geblieben als der letzte dunkle Punkt. So viel man heute auch über Fontane weiß, die Frage, warum er depressiv wurde, bleibt offen. In einer Pathographie diagnostizierte Horst Gravenkamp die Depression von 1892 als endogen, also sozusagen von innen und ohne äußeren Auslöser kommend und eigengesetzlich verlaufend. Heute ist der Begriff endogen obsolet, da alle Depressionen als multikausal gelten. Ob man das Zusammenspiel von Genen und sozialer Umwelt fokussiert, ob physiologische Kennzeichen, ob frühkindliche Prägung, Stressbelastung oder die Fähigkeit, damit umzugehen, all dies und auch die Patientensicht ist jeweils hochinteressant und hilfreich, jedoch als einzige Sichtweise begrenzt. Peter Brieger resümiert in »Irren ist menschlich«, einem Lehrbuchklassiker der Psychiatrie: »Wir wissen nicht, warum Menschen depressiv werden.« Warum wurde Fontane wieder gesund? Er probierte unterschiedlichste Verschreibungen der Ärzte aus: Brom, Morphium, Rotwein, Luftveränderung, geistige Schonung, eine galvanische Kur. »Es ist alles das reinste Lotto«, klagt er, und »die ganze Behandlung war falsch, schablonenhaft, grausam.« Stattdessen habe er sich an seinen Kindheitserinnerungen wieder gesund geschrieben. Dies ist stimmig. Fontane selbst war am nächsten dran. Aber es ist wohl nur die halbe Wahrheit. Zum einen war die neue Schaffenskraft womöglich nur Symptom und nicht Ursache der Heilung, stellt Gravenkamp fest. Viele Depressionen klingen sogar unbehandelt nach mehreren Monaten wieder ab, und Zeichen der Besserung gab es schon seit Fontanes Rückkehr nach Berlin. Zum anderen mahnt die Therapie-Wirkungsforschung, bescheiden zu interpretieren. Was genau wirkt, ist, um es mit Fontane zu sagen, ein weites Feld. War es das Vertrauen zum Hausarzt, der Appell an Fontanes ureigenste Ressourcen, die heilende Kraft des Wortes? Veränderte all dies zusammen das Gehirn und welche Bedeutung haben Zeit, aktives Erinnern und vor allem Fontanes Selbstheilungskräfte? Egal, was nun genau Fontanes Depression verursachte und heilte, wichtig ist, wäre Fontane heute depressiv, würde es diesmal erkannt werden? Und bekäme er eine adäquate Behandlung, falls er es wünschte? Beides ist fraglich. Laut einer weltweiten Studie, die 2017 im Fachjournal BMJ Open erschien, haben in Deutschland Allgemeinärzte knapp 8 Minuten Zeit für einen Patienten. Immerhin, in Bangladesch sind es nur 48 Sekunden, in Schweden allerdings 22 Minuten. Dabei wären Zeit und Zuwendung für Hausärztinnen und Ärzte, die depressive Menschen zentral versorgen, immens wichtig. Laut einer Statistik der Stiftung Deutsche Depressionshilfe von 2017 wurden in Hausarztpraxen 28% der Depressionsfälle gar nicht erkannt und 23% als andere psychische Störung verkannt. Entsprechend wird nur eine Minderheit optimal behandelt. Viele müssen monatelang auf einen Psychotherapieplatz warten und gerade schwer depressive Menschen erhalten oft gar nicht oder erst nach einer diagnostischen und therapeutischen Odyssee die benötigte Hilfe. Warum sind passende Hilfen nicht verfügbar? Warum sind ausgerechnet viele Menschen im Gesundheitswesen chronisch überlastet? Könnte Fontane heute fragen. Fontane, der Patient und der begnadete Gesellschaftskritiker. Dass noch immer viele aus Angst vor Stigmatisierung ihre Depression verheimlichen, auch dies ist ein weites Feld. Doch obwohl die Depression heute mehr denn je Individuum, Angehörige, Heilkunst und Gesellschaft herausfordert, gibt es auch Tröstliches. Die Depression ist gut behandelbar. Als Säulen der Behandlung gelten heute trotz aller Kontroversen Antidepressiva und Psychotherapie. Beides führe dazu, dass depressive Phasen schneller remittieren und die Patientinnen und Patienten kürzere Zeit leiden, sagt der Psychiater Klaus Lieb. Warum noch manches mehr hilft, Nebenwirkungen hat und auch schaden kann, erklärt Fontane in Effi Briest. Und dann sind auch die Menschen so verschieden. Dies gilt auch für ein und dieselbe Person im Laufe der Zeit, wie Theodor Fontane zeigt. Er sei eine ganz gebrochene Kraft und immer geängstigt, gequält und kein Schlaf, schrieb er 1892 in seiner letzten depressiven Phase. Wenig später vollendete er mit Effi Briest ein Werk der Weltliteratur und schuf überhaupt ein altes Werk, das seinesgleichen sucht.